SRF 1.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am Mikrofon Nathalie Christen. Redemarathon im Bundeshaus. Will der Ständerat näher eingehen auf das Gesetz, das den Banken einen Deal mit den USA ermöglichen würde? Noch hat er nicht entschieden. Steuerflucht soll innerhalb der EU noch schwieriger werden. Die EU-Kommission will den Informationsaustausch ausweiten. Totale Funkstille in Griechenland. Alle Journalisten streiken, weil die staatlichen Fernseh- und Radiostationen über Nacht geschlossen wurden. Und um eins im Tagesgespräch: Extrawürste und fremde Richter. Europa-Expertin Christa Tobler über unser Verhältnis zur EU. Seit 4 Stunden diskutiert der Ständerat nun ausführlichst über das Sondergesetz zur Bereinigung des Steuerstreits mit den USA. Also darüber, ob Schweizer Banken den USA Daten liefern dürfen oder nicht. Noch hat die Kleine Kammer aber nicht entschieden, ob sie auf das Geschäft überhaupt eintreten möchte. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Die CVP ist die stärkste Kraft im Ständerat und ihre Parlamentarier legen sich ins Zeug für ein Ja zum Gesetz über den Bankenstreit. Zum Beispiel Konrad Graber. Er warnte, bei einem Nein drohten in den USA Klagen gegen Schweizer Banken.
Wer gegen diese Vorlage stimmt, nimmt sehr hohe Risiken in Kauf, nimmt in Kauf, dass der Finanzplatz Schweiz fast zwangsläufig erheblichen Schaden erleidet.
SP, FDP und SVP halten dagegen. Sie wollen das Gesetz Bach abschicken. Der Bundesrat müsse die heiklen Bankdatenlieferungen an die USA in Eigenregie bewilligen, sagen sie. Das Parlament wisse viel zu wenig, zum Beispiel über die Bußen für die Banken, um hier seriös entscheiden zu können, sagte FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Ich fühle mich wie eine Fußballspielerin, die aufs Feld geschickt wird und der man sagt, spiel mal, aber die Spielregeln sind geheim.
Das Nein-Lager ist groß, aber nicht geschlossen. In den Reihen von FDP, SVP und SP gibt es Abweichler, die Ja stimmen wollen. Entscheidend sein wird die Frage, wie viele es am Schluss sind. 4 Stunden dauert die Debatte bereits. In wenigen Minuten hat Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf das Schlusswort. Sie wird versuchen, den Ständerat für ein Ja zu gewinnen.
Wir schalten später nochmals ins Bundeshaus. Nun zu den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Laute Güterzüge sollen faktisch verboten werden, damit Hunderttausende Anwohnerinnen und Anwohner entlang von stark befahrenen Bahnlinien besser schlafen können. Dies hat der Nationalrat beschlossen. Konkret sollen ab 2020 die Bremssohlen der lauten Güterzüge durch neue ersetzt werden. Die Vorschriften gelten auch für ausländische Wagen, welche die Schweiz durchqueren. Als weitere Maßnahmen sollen mehr Lärmschutzwände aufgestellt und Stahlbrücken saniert werden. Die EU will mit der Schweiz über eine Ausweitung des Abkommens über Zinsbesteuerung verhandeln. EU-Steuerkommissar Gemetta hat das dem Bundesrat in einem Brief mitgeteilt. Gemetta wird bereits am Montag in die Schweiz reisen. Die EU will künftig auch Zahlungen, die über Trusts und Stiftungen laufen, in das Steuerabkommen aufnehmen. Zudem hat die Kommission von den EU-Finanzministern den Auftrag erhalten, mit der Schweiz und anderen Staaten über den automatischen Informationsaustausch zu verhandeln. Die Schweizerische Wettbewerbsbehörde bestraft 10 Grosshändler von französischsprachigen Büchern. Diese hätten mit ihrem Vertriebssystem die Buchpreise in der Schweiz künstlich hochgehalten. Nun müssen die Bussen von insgesamt 16,5 Millionen Franken zahlen. Die Händler hätten mittels Exklusivvereinbarungen verhindert, dass andere Unternehmen die Bücher günstig im Ausland einkaufen konnten. Sogenannte Parallelimporte seien damit verhindert worden. Google, Facebook und Microsoft verlangen mehr Transparenz in der Affäre um die weltweite Datenüberwachung. Sie bitten die US-Regierung darum, bekannt machen zu dürfen, welche Daten sie den US-Geheimdiensten geliefert haben. Die Internetkonzerne möchten damit zeigen, dass sie den Geheimdiensten nicht uneingeschränkt Zugang zu den Nutzerdaten gewähren. Laut Medienberichten greifen die Geheimdienste direkt auf die Nutzerdaten von 9 Internetkonzernen zu. Das griechische Radio und Fernsehen ERT soll Ende August wieder in Betrieb gehen, nach einer Sanierung. Dies erklärte der griechische Regierungssprecher in Athen. Der bisherige Staatsrundfunk ist aus Spargründen geschlossen worden. Die neue griechische Radio- und Fernsehanstalt solle nur noch etwa 1200 Angestellte haben. Bisher waren es 2600. Die neue Institution solle unabhängig sein und die Journalisten sollen keine Staatsangestellten mehr sein, sagte der Sprecher weiter. Griechische Gewerkschaften haben für morgen Donnerstag einen 24-stündigen Streik ausgerufen, um gegen die Schließung des staatlichen Rundfunks zu protestieren. Die Journalisten streiken schon heute.
12.35 Uhr, gleich Stimmen und Einschätzungen zur grossen Bankendeal-Debatte im Ständerat. Dann, wie die EU immer mehr wissen will über die Finanzen ihrer Bürger und was dies für die Schweiz bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie schalten am Morgen Ihren Sender ein und nichts kommt. Wie die Griechinnen und Griechen auf die überraschende Schließung aller Staatssender reagieren. Berlin baut ein Königsschloss und das Innere füllt ein Schweizer. Wenn der stinkende Müllwagen kommt, sofort raufklettern, wühlen und Verwertbares suchen. Metall, Plastik, Glas, Arbeitsalltag in Delhi für den 9-jährigen Müllsammler Karan, der doch so gern Anwalt würde. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.702 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,18 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 70. Das Wetter heute Nachmittag ist es trotz vorüberziehender Wolkenfelder in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad. Am Donnerstag geht es ziemlich sonnig und warm weiter. Gegen Abend ziehen aus Westen Regenwolken und auch Gewitter auf. Und am Freitag fällt im Norden zuerst noch Regen, dann scheint zeitweise die Sonne. In den Alpen und im Süden gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen sinken im Norden auf 22 Grad.
Deal or no deal heißt es heute im Ständerat. Soll die Schweiz ein Gesetz erlassen, das den Banken ermöglicht, Daten zu liefern und direkt und offiziell mit den USA zu verhandeln? Diese Lex USA gibt zu reden, seit Stunden. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Viel steht heute auf dem Spiel, weiß Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, kurz bevor sie den Ständeratssaal betritt. In den nächsten Stunden wird sich zeigen, ob ihre wochenlange Arbeit für die Katz war oder ob die Lex USA doch noch die erste Hürde nimmt.
Das wird sich entscheiden, ob das Parlament bereit ist, den Banken die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu helfen oder nicht. Das wird es jetzt, werden wir sehen.
Unterstützung erhält das Gesetz von CVP-Ständerat Pirmin Bischoff. Dieser betont, dass die Lex USA die beste aller schlechten Lösungen sei. Der Bundesrat müsse immerhin kein Notrecht anwenden. Die Banken könnten die Daten liefern, die die US-Behörden ultimativ fordern. Letztlich, so Bischoff, gehe es angesichts der drohenden Klagen in den USA um eine Risikoanalyse. Wenn man Ja sage zum Gesetz, wisse man immerhin ziemlich genau, was passiere.
Wir haben bei einem Ja hohe, aber berechenbare Bussen, die die betroffenen Banken zahlen müssen. Wir haben einen Schlussstrich. Wir haben ein Stück Ruhe gekauft.
Ruhe, tatsächlich. Für Ständerat Thomas Minder wäre ein Ja zum Gesetz lediglich die Ruhe vor dem großen Sturm.
Wenn wir hier einknicken, ist es eine reine Frage der Zeit, bis die EU und andere Länder Gleiches einfordern und sich an den hohen Bussensätzen orientieren.
Eine carte blanche zur Datenlieferung in die USA dürften die Ständeräte darum nicht geben, so auch SVP-Mann Hannes Germann, denn
ziehen Sie nun bei diesem Stausee, wenn Sie es können, den Schieber mit einem Mal hoch, kommt es zu einer Flutwelle, die Katastrophe ist unausweichlich.
Diese Verantwortung könne das Parlament nicht übernehmen, sagt auch SP-Präsident und Ständerat Christian Löfra. Er will das Gesetz versenken, den Banken keinen Blankoscheck zur Datenlieferung geben, vor allem, weil der Ständerat nichts über das geheime Programm wisse, das die US-Behörden den Banken anbiete.
Il devrait donner un blanc-seing politique à un programme dont il ne connaît pas les règles fondamentales.
Auch FDP-Ständerat Pankratz Freitag sagt nein, weil so viel so unklar sei.
Handlungsbedarf des Parlaments? Unklar. Konkrete Wirkungen? Unklar. Erledigung des Themas? Unklar. Risiko für den Finanzplatz? Vorhanden. Höhe schwer abschätzbar. und Risiko für die Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit des Parlaments sehr groß. Mein Entscheid klar, nicht eintreten.
FDP, SVP und SP dagegen. Doch da gibt es Widerspruch aus den eigenen Reihen, zum Beispiel von SP-Ständerätin Anita Fetz aus dem Kanton Basel-Stadt. Deren Kantonalbank steht das Wasser bis zum Hals, eine Anklage steht im Raum. Die Folgen eines Neins zum Gesetz könnten verheerend sein, warnt Fetz.
Einigen von Ihnen steht dieser Albtraum vielleicht auch noch bevor, wenn Sie nicht eintreten. Es ist nicht so, dass nur zwei Kantonalbanken im Visier der USA sind.
Und auch aus der SVP meldet sich ein Ausreißer. Tisieni, auch er will dem Gesetz zustimmen, auch wenn damit die Finanzinstitute der Schweiz die Hosen runterlassen müssten.
Die Hosen runterlassen? Ja, die Frage ist, was sind die Alternativen? Wenn ich damit meine Unternehmung, somit die Arbeitsplätze retten kann, dann bin ich sogar zu diesem Schritt bereit. Auch wenn das unangenehm ist und vor allem auch unansehnlich wäre.
Wir haben es gehört im Beitrag von Pascal Krauthammer. Die Pro- und Kontrastimmen halten sich in etwa die Waage. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Was bedeutet das für den Ausgang? Lässt sich schon heraushören, ob der Ständerat überhaupt auf das Gesetz eintreten möchte?
Ja, Prognosen sind sehr schwierig. Die Debatte dauert ja viel länger als geplant. Im Moment übrigens spricht gerade Finanzministerin Evelyn Mittmer-Schlumpf. Eigentlich wollte sich der Ständerat um 12:30 auf die Fraktionsausflüge begeben, aber daraus wird nun nichts. Die Beratungen könnten sich also bis weit in den Nachmittag hineinziehen. Bemerkenswert ist, dass doch etliche Ständevertreter von der Parteiparole abweichen. Würden sich ja alle an der offiziellen Parteihaltung ausrichten, dann würde nicht eintreten beschlossen. Aber wegen der zahlreichen Abweichler gehe ich eher davon aus, dass der Ständerat knapp eintreten beschließen wird. Dann würde das Gesetz Artikel für Artikel durchberaten. Ob es aber am Schluss durchkommt, das ist fraglich. Ein Scheitern ist nicht auszuschließen.
Diskutiert wird ja eigentlich schon lange. Hörten Sie jetzt aber in dieser Debatte neue Aspekte?
Die meisten Argumente hat man in den letzten Tagen irgendwo schon einmal gehört, aber es fällt doch auf, dass die Debatte sehr ernsthaft ist. Man schaut im Ständeratssaal ausnahmslos in Gesichter mit Sorgenfalten. Man spürt, es herrscht Ausnahmezustand. Den Kantonsvertretern ist bewusst, hier geht's um das Schicksal des Schweizer Finanzplatzes.
Nehmen wir mal an, der Ständerat möchte das Gesetz überhaupt genauer diskutieren. Kommt es dann nach Ihrer Einschätzung, so wie es der Bundesrat präsentiert hat, durch? Oder wird der Ständerat noch dran herumflicken?
Ja, es gibt zahlreiche Anträge, die teilweise gewichtige Änderungen am Gesetz verlangen, die diskutiert werden. So schlägt die Wirtschaftskommission vor, dass letztlich der Bundesrat in jedem einzelnen Fall entscheiden müsste, ob Bankdaten in die USA geliefert werden dürfen oder nicht. Da würde also die Verantwortung gleich wieder an die Regierung retourniert. Oder ein anderer Antrag verlangt, dass Bankmitarbeiter, Anwälte, Treuhänder, Vermögensverwalter die Übermittlung ihres Namens in die USA ablehnen dürften oder vor einem Gericht einklagen.
Würden das die USA überhaupt akzeptieren? Das würde ja wahrscheinlich alles verzögern.
Ja, das ist in der Tat eine sehr brisante Forderung, die da auf dem Tisch ist. Sie hätte nämlich zur Folge, dass die USA nicht alle Daten erhalten würden, die sie verlangen. Zumindest würden gewisse Datenlieferungen zeitlich massiv verzögert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA das akzeptieren würden. Also wenn dieser Antrag so durchkäme, besteht das Risiko, dass die Lösung mit den USA scheitert.
Da sind wir ja mal gespannt, wie es weitergeht. Besten Dank, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Nicht nur die USA machen Druck auf die Schweiz, um an unversteuertes Geld heranzukommen. Auch die EU möchte bekanntlich ihre Steuerflüchtlinge in der Schweiz besser packen können und am liebsten Steuerflucht künftig ganz vermeiden, mit einem automatischen Informationsaustausch, so wie sie ihn selber kennt, schon heute. Besitzt beispielsweise eine Französin ein Bankkonto in Irland, so informiert die irische Bank die französische Steuerbehörde über die wichtigsten Einkünfte und Vermögenswerte der Französin. Und jetzt will die EU-Kommission diesen Austausch noch ausweiten. Die EU-Länder sollen einander noch mehr Finanzinformationen liefern. Urs Broderer in Brüssel, warum eigentlich?
Weil der automatische Informationsaustausch, den manche ja fürchten, wie ein gefährliches Biest, in Wirklichkeit noch immer ein ziemlich unaufmerksames Tierchen ist. Oder konkreter, EU-Bürger können Geld trotz Informationsaustausch immer noch ziemlich leicht in einem anderen EU-Leicht verstecken vor dem Fiskus. Sie müssen nur zum Beispiel in Wertschriften anlegen oder in Lebensversicherungen. Es gibt da eine ganze Liste von Tricks. Diese Schlupflöcher will die EU jetzt stopfen.
Aber diese Schlupflöcher sind ja schon lange bekannt. Warum soll es jetzt so schnell gehen?
Ja, die EU, die wittert jetzt Morgenluft und das liegt einmal mehr an den Amerikanern. Die haben mit ihren FATCA-Abkommen ausländische Banken ja faktisch zu ziemlich weitgehendem Informationsaustausch bezüglich der US-Kunden jedenfalls gezwungen. Und ein solches FATCA-Abkommen, das haben nicht nur die Schweizer unterzeichnet mit den Amerikanern, sondern auch die EU-Staaten. Und was ein EU-Staat in Sachen Informationsaustausch einem Drittstaat gewährt, zum Beispiel den USA, das muss er auch den EU-Partnern gewähren. Das steht so in den Verträgen. Ein EU-Staat kommt also am Informationsaustausch, am erweiterten Informationsaustausch kaum mehr vorbei.
Da geht es also um gleich lange Spieße. Aber wären mit diesen Änderungen denn alle Schlupflöcher gestopft?
Das glaube ich nicht. Zum einen gibt es ganz viele gewiefte Anwälte, die immer wieder neue Schlupflöcher entdecken. Die werden zwar komplizierter, es wird teurer, sie zu nutzen, aber da ist immer noch ein Geschäft drin. Und zum anderen gibt es weiterhin das große Schlupfloch, das heißt Auslanden. Das bleibt natürlich, auch wenn EU-weit, EU-intern der Informationsaustausch verschärft wird. Können EU-Bürger immer noch ihr Geld zum Beispiel in Asien oder in der Karibik auf einer Steueroase verstecken?
Oder in der Schweiz?
Oder in der Schweiz, richtig. Doch mit der Schweiz wird die EU, wir haben es gehört in den Nachrichten, demnächst in Verhandlungen treten in Sachen Steuerflucht und die EU wird dabei auf eine dem Informationsaustausch vergleichbare Lösung drängen, und zwar eine möglichst weitgehende Form von Informationsaustausch durchsetzen wollen, auch mit der Schweiz. Und die EU setzt sich ja auch dafür ein, dass ihr Informationsaustausch, möglichst der starke, scharfe, den sie heute vorgestellt hat, zu einem internationalen Standard wird. Sie tut das im Rahmen der G8, im Rahmen der G20, auch in der OECD. Die EU wird die Schweiz also direkt in Verhandlungen und indirekt über internationale Organisationen in die Mangel nehmen können in dieser Sache. Mein Tipp ist, dass sich langfristig dem Informationsaustausch verweigern, können sich langfristig nur noch Staaten, die sich nicht vor Plätzen auf schwarzen Listen fürchten.
Aber immerhin, wenn wir jetzt diesen erweiterten Informationsaustausch anschauen, da reden wir ja zurzeit erst von einem Vorschlag der EU-Kommission. Jetzt müssen ja noch die einzelnen Länder darüber befinden. Denken Sie, die werden einverstanden sein?
Ich sehe zwei Probleme. Zum einen könnten Länder Mühe haben mit einem Vorschlag, der gelesen und interpretiert werden könnte als ein Vorschlag, der hinausläuft auf mehr Macht für Brüssel. Großbritannien zum Beispiel könnte sich deswegen dagegen sperren und sagen, wir wollen lieber 26 Abkommen wie das FATCA-Abkommen mit den übrigen EU-Ländern als eine EU-Richtlinie, die von Brüssel kommt. Und dann sind da die beiden Bankgeheimnisländer Luxemburg und Österreich, die derzeit noch nicht bereit sind, den Informationsaustausch zu erweitern, solange nicht ein wichtiger Konkurrent wie die Schweiz etwas Ähnliches akzeptiert. Aber das wiederum geht natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt natürlich umgekehrt auch, dass der Druck auf die Schweiz in diesen Verhandlungen mit der EU erheblich sein wird.
Danke, Urs Bruder nach Brüssel, für Ihre Einschätzungen. Griechenland spart und spart sich den staatlichen Rundfunk ERT. Kurz nach 11 Uhr nachts stoppten alle staatlichen Fernsehprogramme ihren Betrieb und auch die Radiostationen verstummten. Damit ging eine Ära nach 75 Jahren zu Ende. Gegen 3000 Techniker, Angestellte und Journalistinnen stehen nun ohne Arbeit da. Aus Athen Rodothea Seralidou mit den Reaktionen auf diese völlig überraschende Sparmaßnahme der Regierung.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 11 Ιουνίου και είναι μια μέρα δύσκολη για την πολιτική επικαιρότητα.
Die renommierte Journalistin Ellie Stey in der letzten Nachrichtensendung der staatlichen Rundfunkanstalt ERT gestern Nacht. Auch wenn im Sender ein absoluter Ausnahmezustand herrsche, sagt die Journalistin, würden ihre Kollegen alles daran setzen, das Niveau der staatlichen Nachrichten beizubehalten. Die Schließung der 3 Fernsehsender und 7 Radiowellen der ERT kam plötzlich, als der Regierungssprecher Simos Gevigoglou gestern Nachmittag vor die Nation trat und verkündete: Die heutige ERT ist ein Skandal, das keiner bis jetzt antasten wollte. Die Regierung schließt die ERT. Die Schließung erfolgt noch heute Abend.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
In seiner Rede bezeichnete Gevigoglou die ERT als Beispiel eines intransparenten und verschwenderischen Teils des griechischen Staatsapparats, dessen Kosten bis zu 7-mal so hoch seien wie bei vergleichbaren Medienanstalten. Ein neuer öffentlich-rechtlicher Sender solle die ERT in Zukunft ersetzen, kleiner, flexibler und effizienter. Doch die plötzliche Schließung der Radio- und Fernsehsender sorgt in Griechenland für Empörung, auch unter den kleineren Koalitionspartnern der 3-Parteien-Regierung. Der Generalsekretär der sozialistischen Regierungspartei PASOK, Yannis Magnatis: Die staatliche Rundfunkanstalt darf nicht schließen. Wir verlangen eine Rundfunkreform, wie in allen modernen Staaten. Eine Reform, die die anderen 2 Parteien der Koalitionsregierung nicht umgeht und Respekt vor der öffentlichen Meinung Griechenlands zeigt. Der griechische Premierminister scheint diesen Entschluss im Alleingang gefällt zu haben, unter dem Druck der Troika, also der EU, des IWF und der Europäischen Zentralbank. Denn Griechenland muss noch im Juni 2000 Staatsangestellte entlassen. Einen Aufschub auf den Herbst lehnte die Troika ab. Mit der Schließung der staatlichen Rundfunkanstalt und der Entlassung ihrer fast 3000 Angestellten hätte der griechische Premier dieses Ziel sogar übertroffen. Doch nicht nur die Politiker der anderen Parteien sind erschüttert, auch die Menschen auf der Straße. Das ist unerhört. Sie schließen die ERT und schmeißen alle Angestellten auf die Straße. Kriminell ist das.
Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σπασμωδική κίνηση σε μια μέρα.
Ich glaube, das war eine unüberlegte Entscheidung. Das Erschreckende ist, dass die Regierung innerhalb eines Tages das alles beschlossen und umgesetzt hat. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun.
Γιατί καταπατάει κάθε έννοια δημοκρατίας.
Auch wenn die ERT nur halb so viele Zuschauer wie ein durchschnittlicher Privatsender hatte. In der öffentlichen Meinung galt die ERT als seriös und qualitativ hochwertig. Ihre Berichterstattung als ausgewogen und objektiv. Aus Protest gegen die plötzliche Schließung der ERT versammelten sich gestern tausende Menschen vor dem Funkhaus. Für heute haben die Journalisten des Landes ihre Arbeit niedergelegt. Die Journalisten hoffen, dass der Entschluss der Regierung noch gekippt werden kann. Denn die Schließung der staatlichen Fernsehanstalt muss noch durch das griechische Parlament gehen. Und ohne die Unterstützung seiner Koalitionspartner PASOK und Dimar hätte Andonis Samaras nicht die nötige Mehrheit dazu.
Immerhin sie arbeitet noch, Rodothea Seralidou. Auch diesen Beitrag finden Sie etwa ab 14:30 im Internet srf.ch/rendezvous und auf unserer Handy-App Radio SRF. Es klingt wie eine Nachricht aus einem anderen Jahrhundert. Berlin baut ein Königsschloss. Die Nachricht ist aber aktuell. In der deutschen Hauptstadt wird heute feierlich der Grundstein gelegt für den Wiederaufbau des großen Stadtschlosses. Nur fragen sich viele, wieso ein Schloss bauen im 21. Jahrhundert? Und das für eine 500 Millionen? Kaspar Selg.
Schloss jetzt, titelt heute der Tagesspiegel. Gemeint, Schloss kommt, Schluss jetzt mit den Diskussionen. Diese waren in der Tat intensiv und sie werden mit der Grundsteinlegung auch nicht aufhören. Rückblende. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts stand im Zentrum von Berlin das große Schloss der Hohenzollernkönige, ein 200 x 120 Meter großer Bau mit barocker Fassade. Er bildete das architektonische Zentrum der historischen Mitte Berlins. Zu Ende des Ersten Weltkrieges endete auch die Monarchie. Zu Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Schloss weitgehend weggebombt. 1953 sprengte die DDR-Regierung auch noch die Reste dieses feudalistischen Bauwerks weg und baute später an dessen Stelle den modernen Palast der Republik. Nach der Wende entfernte die Bundesrepublik auch diesen Palast. Seither wurde darüber diskutiert, wie der leere Platz neu gestaltet werden soll. Das alte Schloss würde wunderbar ins bauliche Umfeld der historischen Mitte hineinpassen, meinte der Bundestag 2002 und entschied, das alte Schloss mit neuer Bestimmung wieder aufzubauen. Für 500 Millionen Euro. Mit der alten Fassade auf drei Seiten und einer modernen auf der vierten. Gefüllt werden soll der Bau mit dem Humboldt-Forum. Im Sinne der Forscherbrüder Humboldt soll dort eine alle Disziplinen übergreifende Auseinandersetzung mit den Kulturen und Entwicklungen dieser Welt angesiedelt werden. Beides, der Neubau und seine Bestimmung, blieb umstritten. Der Bau, weil Kritiker sich fragen, ob man im 21. Jahrhundert nicht sinnvollere Betätigungen finden könne, als Königsschlösser neu aufzubauen. Und weil man sich fragt, ob dafür eine halbe Milliarde Euro ausgegeben werden soll. In einer Stadt, in welcher eine ganze Reihe weiterer Projekte finanziell total aus dem Ruder laufen. Und die Bestimmung wird kritisiert, weil die eigentliche Zielsetzung dieses Humboldt-Forums bis heute unklar geblieben sei. Derjenige, der genau dies ändern, aus einer unklaren Bestimmung ein interessantes, attraktives Konzept erarbeiten soll, ist ein Schweizer, der genau dies schon einmal erfolgreich geübt hat. Martin Heller, der Mann, welcher seinerzeit der Expo 02 zu einer erfolgreichen Bestimmung verholfen hat. Er wird hier das gleiche Problem antreffen wie damals dort. Egal wie gut seine Ideen, sie werden schon angesichts der Kosten immer umstritten bleiben.
Sie hören Rendezvous, es ist 5:01. Karan würde bei uns in die dritte Klasse gehen. Doch Karan geht am Morgen nicht zur Schule. Karan geht auf die Abfallhalde. Tag für Tag klettert er auf dem riesigen, stinkenden Abfallberg herum und sammelt alles, was sich wiederverwerten lässt. Karan ist 9. Kinder wie er sorgen dafür, dass die indische Metropole Delhi nicht im eigenen Dreck versinkt. Die Reportage zum heutigen Tag der Kinderarbeit von ARD-Korrespondentin Sandra Petersmann.
Am Himmel kreisen schwarze Milaner, am Boden fechten Straßenhunde Revierkämpfer aus. Die Laster rumpeln im Minutentakt die riesige Müllhalde hoch, um ihre stinkende Fracht abzuladen. Karan wartet auf den richtigen Moment. Sobald die Planierraupen loslegen, hat er verloren. Metall, Plastik, Glas und Altpapier. Der kleine Müllsammler ist ein Profi und weiß genau, was auf dem Recyclingmarkt Geld bringt. Besonders heiß begehrt Kupfer. Wenn ich alte Kabel finde, dann nehme ich die mit nach Hause, verbrenne sie und hole das Kupfer raus. 1 Kilogramm kann bis zu 4 Euro bringen, aber du musst schnell sein. Sobald die Laster kommen, musst du hinten draufklettern und lossuchen. Denn wenn du wartest, bis sie alles abgeladen haben, dann sind zu viele andere da, die dich bestehlen. Karans Eltern sind einfache Tagelöhner, die vom Land in die Stadt gezogen sind, ohne dass sich der Traum von einem besseren Leben erfüllt hat. Meine Eltern wollen, dass ich hier arbeite. Ich wollte das am Anfang nicht machen. Da haben sie mich auch geschlagen. Die Familie ist in Delhi auf ständiger Wanderschaft und lebt überall dort, wo es Geld zu verdienen gibt. Vater und Mutter arbeiten seit kurzem auf einer Baustelle in der Nähe der Müllhalde. Aber ihr Lohn reicht nicht zum Überleben. Karan und seine beiden Geschwister müssen mit anpacken. Meine Mutter sagt, dass wir für die Schule kein Geld haben. Ich wäre gerne Anwalt. Der holt Leute aus dem Gefängnis und hilft den Armen. Der 9-jährige Junge erklimmt den Müllberg in Ghazipur am östlichen Stadtrand von Delhi in billigen Plastiksandalen und in kurzer Hose. Er wühlt sich ohne Handschuhe und Mundschutz durch alles, was Menschen wegwerfen. Die Augen tränen, weil es auf der Halde kokelt. Mal sorgt die unerträgliche Sommerhitze für ein spontanes Feuer, mal einer der vielen 100 Müllsammler. Krankheiten und Verletzungen gehören zum Alltag. Wenn du keine Wahl hast, sagt Karan, dann gewöhnst du dich an den Geruch. Insgesamt sollen in Delhi zwischen 150.000 und 300.000 Müllsammler unterwegs sein. Die genaue Zahl kennt keiner, weil täglich neue hinzukommen. Es sind überwiegend Frauen und Kinder wie Karan. Sie sorgen dafür, dass rund 20% des Mülls, den das Ballungsgebiet rund um die indische Hauptstadt täglich produziert, recycelt werden. Doch statt Lob und Anerkennung ernten die meisten Müllsammler nur Gleichgültigkeit und Verachtung.
Berichtet ARD-Korrespondentin Sandra Petersmann. Wie sollen die Schweiz und die EU künftig miteinander kutschieren? Wer ihre Konflikte schlichten? Darum geht's jetzt dann gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Der Ständerat berät seit einigen Stunden über das Gesetz, das den Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA beenden soll. Noch ist kein Entscheid gefallen, ob der Rat überhaupt auf die Vorlage eintritt. SP, FDP und SVP sind gegen die Vorlage, allerdings nicht geschlossen. Der Nationalrat geht gegen Bahnlärm vor. Die Große Kammer hat ein Maßnahmenpaket des Bundesrates einstimmig gutgeheißen. Kernstück ist ein Verbot von lärmigen Güterwagen. Die griechische Regierung hat alle über 2.500 Mitarbeiter des staatlichen Radio und Fernsehens entlassen, aus Spargründen. Ende August soll das Medienunternehmen den Sendebetrieb wieder aufnehmen, mit weniger als der Hälfte des Personals.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.